Zu Gast heute Abend bei Mau Martin, Christian Gerz, mehrtexte.de. Wir reden ja eine Stunde übers Kino und jetzt ist ja die Herbstsaison. Es wird früher dunkel und man merkt auch gleich, viele Filme sind wieder besser. Fangen wir mal gleich mit was ganz Großem an, nämlich Fantastic Beasts und Grindelwald. Der läuft jetzt schon seit einer Woche. Muss man da drin gewesen sein? Muss man da reingehen?
Ja, schönen guten Abend, Mau Martin. Vielen Dank mal wieder für die Einladung. Ich freue mich immer sehr, mit Ihnen auch über Filme zu sprechen, weil wir tatsächlich jetzt auch im Herbst, also im November und im Dezember, tolle Filme zu sehen bekommen werden. Nach dem auch echt sehr mauen Sommer, finde ich. Fantastische Tierwelten heißt der, meine ich, auf Deutsch. Fantastic Beasts. Ich habe den ersten gesehen, ich fand ihn überraschend gut. Es ist ein Spin-off tatsächlich von den Harry Potter Sachen, weil es um einen Wissenschaftler geht, der auch in einem Harry Potter Konsortium vorkommt. Jetzt also einen richtig großen Spielfilm bekommt und Eddie Redmayne tatsächlich spielt das ganz hervorragend. Ist per se ein super Schauspieler. Der erste Teil hat mir sehr gut gefallen. Den zweiten, ich habe den leider noch nicht gesehen, bin da sehr gespannt, was auf uns zukommt. Aber wenn man schon Johnny Depp in dem Trailer gesehen hat, darf man sich, glaube ich, auf einen tollen Film freuen.
Magie erblüht nur in außergewöhnlichen Seelen. Und trotzdem müssen wir uns im Schatten verbergen. Doch die alten Sitten haben jetzt ausgedient.
Also ich habe den Film jetzt schon gesehen und ich muss sagen, man ist natürlich jetzt vorbelastet. Der Überraschungseffekt des ersten Teils ist natürlich weg. Aber es ist nicht immer so, dass der zweite Teil das hält, was auch der erste Teil verspricht. Mhm. Und man merkt ja auch, dass das ein sehr britisches Produkt ist. Mhm. Mit viel britischem Unterbau, diesmal nicht so sehr viel New York. Mhm. Und man sieht das dem Film auch an, dass er dort gemacht wurde und mit entsprechenden Schauspielern und mit entsprechender Leistung auf Harry Potter Niveau. Mhm. Und dass einem wirklich nicht langweilig wird und da jetzt auch nicht irgendwelche Sachen nochmal vorgemacht werden, die wir jetzt beim letzten Mal hatten, sondern auch wieder neue Sachen dabei sind. Ach, schön. Und die Geschichte noch wieder ein bisschen mehr aufgemotzt ist, ohne dass die jetzt zu sehr aufgeblasen ist. Also dass jetzt wieder mehr geboten wird, dass das nicht substanzlos ist.
Ah, wunderbar.
Und deswegen ist das auch wirklich für die ganze Familie, weil da also wirklich für jeden was dabei ist und was natürlich auch ganz wichtig ist, was die Briten wirklich sehr gut können, das ist Humor. Ah. Genauso wie bei Paddington und ähnlichen Sachen oder wenn der Working Title irgendwelche Filme macht, man merkt gleich, ist das in London oder in Großbritannien gemacht, also in London gemacht, dann ist die Prise Humor, die gehört unbedingt dazu und die hat der Film. Und deswegen ist das auch ein leichtes Vergnügen, das ist jetzt nicht der anspruchsvollste Film, aber das ist wirklich, also 2 Stunden wirklich guter Eskapismus.
Wunderbar, also Daumen hoch von Ihnen.
Da sollte man reingehen.
Wunderbar.
Jetzt gibt es ja noch diesen anderen Film, das ist jetzt ein Oscar-Favorit, der läuft jetzt auch schon seit einer Woche, nämlich First Man von Damien Chazelle, wo es über die Mondlandung geht. Aber das ist jetzt was ganz anderes, das ist jetzt kein Film mit Harry Potter-Sachen und ähnlichen Geschichten, sondern auch vielleicht für ein anderes Publikum, weil es ja um eine wahre Geschichte von der ersten Mondlandung geht.
Ja, ich habe da ein bisschen Angst gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich jetzt Damien Chazelle, den man ja auch von ganz hervorragenden, etwas leichteren Filmen kennt tatsächlich.
Whiplash und La La Land.
Und La La Land natürlich, also speziell La La Land, verfilmt jetzt eine reale Geschichte und es geht um tatsächlich jetzt Neil Armstrong, den ersten Astronauten, der auf dem Mond landet und das wollte er per se, wie er auch oftmals vorher verkündet hat in diversen Interviews, ganz real und sehr, sehr echt und auch mitfühlend erzählen. Das sprich, man bekommt tatsächlich mit, wie schwer diese Mission tatsächlich war.
Die ganzen Rückschläge werden ja ganz genauso wie bei La La Land. Das war genau. Ja auch anders. Der Käse wurde den Berg hochgerollt und dann war er gerade oben, dann ging es wieder irgendein Rückschlag.
Genau.
Und diesmal ja genau das Gleiche, nur dass das diesmal auch ein paar Leben gekostet hat, weil Neil Armstrong ist da ja sozusagen der Überlebende von 8 anderen, die dann im Lauf der Zeit dann gestorben sind, weil es da irgendwelche Unglücke und Unfälle und Pannen und ähnliche Geschichten gab.
Ich finde den Film tatsächlich auch ein bisschen zu lang, muss ich sagen. Einmal, weil man merkt diesen Drang danach, es alles so real und so nachvollziehbar wie möglich erzählen zu wollen. Das heißt, immer im Hintergrund stand wohl jemand, nee, bitte Damien, erzähl es bitte ganz ehrlich und erzähl, wie hart das war damals und wie sehr Angst auch diese Astronauten hatten. Das verfällt darunter so ein bisschen. Also vielleicht war meine Erwartungshaltung auch in Richtung Unterhaltungswert zu hoch und ich habe dann einfach sehr, sehr, ja, nüchtern dann einen Film vielleicht gesehen.
Ja, jetzt hat er natürlich auch nach dem Regie-Oscar für La La Land jetzt der Damien Chazelle gesagt, jetzt habe ich einmal die Möglichkeit, mal so richtig alles zu machen, wie ich das gerne möchte. Genau. Er lässt ja auch viele Sachen raus, amerikanische Fahnen, diesen ganzen Patriotismus-Kram, der sonst uns von Hollywood da so angeboten wird.
Ja.
Und das braucht er alles nicht. Und es ist natürlich ein bisschen härter, deswegen war jetzt der Film auch nicht in Amerika bisher so der Riesenerfolg. Aber er verlangt auch etwas von dem Zuschauer. Deswegen läuft er ja auch im Arthouse und jetzt nicht im Multiplex, sondern wie gesagt, für ein anspruchsvolleres Publikum, die auch diese Härte ertragen können und auch genau wissen, darum geht's. Es ist nicht totales Unterhaltungskino, es ist nicht leicht irgendwie und man geht vielleicht auch ein bisschen nachdenklich dann aus dem Kino raus und fragt sich, wow, also die Probleme von damals, hatten die noch wirklich groß mit der Technik? Das ist heute natürlich alles sehr viel einfacher.
Ja.
Und sehr viel sicherer und die mussten damals wirklich noch ihr Leben riskieren. Jetzt gibt's noch einen anderen Film, den man vielleicht empfehlen kann, der auch ein bisschen leichter ist, auch wieder aus England kommt, nämlich Juliet Naked.
Oh ja.
Warum? Wunderbar. Worum geht's? Warum sollte man in den Film reingehen? Weil das ja jetzt auch wieder ein sehr britisches Produkt ist.
Richtig. Worum geht's? Es ist eine Nick Hornby-Verfilmung, also ein Roman von Nick Hornby, wenn man Fever Pitch und diesen einen schön mit dem Plattenladen, komme ich jetzt auf den Namen.
High Fidelity.
High Fidelity, danke, kennt. Dann weiß man, dass es um schöne Figuren geht, die eine gewisse Tragik mitbringen, die auch mal gescheitert sind. Es ist nicht unbedingt der Film für die 20-plus-Generation, sondern vielleicht eher so für die 30-plus-Generation, also die schon in einer Art und Weise gesettelt sind und vielleicht schon mal einen Rückschlag erlebt haben.
Schon eine gewisse Lebenserfahrung haben, auch schon mal einen Rückschlag erlegt haben, aber diesen Rückschlag auch positiv gewendet haben. Also man muss ja wissen, dass jetzt also Nick Hornby-Sachen jetzt auch nicht zu negativ sind. Also da geht man jetzt nicht total traurig raus, dass man denkt, oh, ich habe mich jetzt hier 2 Stunden nur das Taschentuch gebraucht, weil es so schlimm war, sondern bei Nick Hornby ist ja auch immer noch der positive Aspekt und auch wieder die Prise Humor, die bei den Briten ja ganz wichtig ist.
Und zumal auch bei Nick Hornby zum ersten Mal eine Frau im Vordergrund steht. Es geht um Juliet, Rose Byrne, von Rose Byrne gespielt wird, ganz hervorragend übrigens, die halt unglücklich verheiratet ist und die Leiden ihres Mannes mehr oder weniger mitträgt, weil der Mann ist ein großer Fan eines amerikanischen Musikers, den man kaum kennt. Der amerikanische Musiker existiert in der Realität tatsächlich, also auch in dem Leben, auch in dem Film, gespielt von Ethan Hawke. Der ist aber untergetaucht nach diversen Flops, die er hatte. Und auf einem Forum, das der Mann zu verantworten hat, chattet sie mit diesem Musiker und er meldet sich tatsächlich zurück auf ihre Nachrichten. Wie es dann weitergeht, möchte ich nicht verraten, aber es ist ein hervorragender Film.
Ein gewisser Märchenfaktor ist dabei, aber jetzt nicht so wie bei A Star Is Born, dass das dann alles erst so ganz ins Positive geht und dann nachher dann auch ein bisschen traurig endet. Sondern
es geht um das, die zwei Figuren, die halt auch einen Rucksack zu tragen haben und die beide halt was erlebt haben und irgendwie versuchen zusammenzukommen, was mit diversen Stolpersteinen verbunden ist und ob sie es dann noch schaffen, will ich jetzt nicht verraten, aber trotzdem ist es sehr, sehr unterhaltsam, weil die Ethan Hawke und die Rose Byrne nicht zu verwechseln mit den Richard Linklater-Filmen Before Sunrise, Before Sunset. Das ist ganz was anderes. Das ist nicht dialoglastig, sondern hier geht es tatsächlich auch um Randfiguren, die dann vorkommen. Und wie dann der Amerikaner danach halt nach London kommt oder in einen Küstenort, das ist wirklich ganz hervorragend zu sehen. Und wärmste Empfehlung von mir, Daumen ganz weit nach oben, bitte anschauen, Juliet Naked.
Wie meine Schwester Rose bestätigen kann, ist es eine ziemliche Herausforderung, in dieser Stadt einen gleichgesinnten Partner zu finden.
Was ist? Nichts.
Die ist heiß.
Ja. Hat einen geilen Körper.
Ja. Als dann vor 15 Jahren dieser Typ hierher zog und die Gastvorlesung Das amerikanische Kino und der entfremdete Mann hielt, wow, das war cool. Ich verliebte mich sofort. Stundenlang haben wir über Filme, Bücher und Musik gequatscht. Und er hörte sogar zu.
Er ist schließlich so tapsig.
Naja, manchmal. Inzwischen bestimmen seine Obsessionen mein Leben. Wie sich herausgestellt hat, ist er schon ewig in einen Mann verliebt. Nicht im wörtlichen Sinn, aber ebenso verzehrend und ehrlich gesagt ziemlich nervend.
Nein, habe ich dir nicht erst letzte Woche einen Artikel dazu geschickt?
Er ist der Anführer einer Community von 200 mittelalten Männern, die wie besessen die Musik ihres Helden analysieren und versuchen, hinter sein Geheimnis zu kommen.
Eine wirklich interessante Theorie.
Das wollte ich gerade auch sagen.
Die ich schon 1000-mal gehört habe.
Da hat man also 90 Minuten in einem Arthouse-Kino, also hier dann im Schlosstheater und da kann man dann 2 Stunden richtig gut verbringen und kommt auch mit einem guten Gefühl da raus.
Absolut.
Jetzt noch eine kurze Empfehlung von mir. A Simple Favor, ein kleiner Gefallen mit Blake Lively und Anna Kendrick. Das ist etwas für Frauen, aber auch dann für Frauen, die ein bisschen härter gestrickt sind, denn es wird zum Schluss noch ein bisschen brutal. Den Rest sollte man nicht verraten, weil die Geschichte auch ein bisschen verzwickt ist. Wer schon Gone Girl mit Rosamund Pike und Ben Affleck gesehen hat, das ist etwas Ähnliches, nur auch wieder etwas anderes und wirklich sehenswert. Und da habe ich mich wirklich gefreut, dass es zwar Standard-Hollywood-Ware ist, aber sehr gute Standard-Hollywood-Ware. Und das ist ja heute auch schon etwas, weil ja bei vielen Filmen so viel geschludert wird heutzutage. Reden wir jetzt mal über was ganz Wichtiges, nämlich über deutsche Filme. Denn seitdem der Sommer jetzt vorbei ist, Anfang September, haben wir ja jetzt eine Welle von deutschen Filmen. Jede Woche kommt irgendwas in jeglicher Qualität. Fangen wir mal ganz oben an, nämlich mit einem Film, der mir wirklich persönlich gut gefallen hat, nämlich von Bully Herbig, Ballon. Über die Flucht aus der DDR 1979, also 10 Jahre bevor dann die Mauer fiel und man dann mit dem Trabi so rüberfahren konnte und von Helmut Kohl begrüßt wurde.
Ja.
Da war das ja noch ganz anders. Das galt nämlich noch in Anführungszeichen als Republikflucht, was die da gemacht haben.
Ich finde es schön, dass sie genau dieses Genre auch mit in die Sendung geholt haben, weil ich auch weiß, dass sie durchaus kritisch deutschen Filmen gegenüber sind. Ich finde aber, die Kritik ist unbegründet, weil viele aus deutschen Landen kommen halt nicht nur diese Hybridfassungen, also sprich mit Fernsehanstalten und kritischen Redakteuren zurechtgestutzte Unterhaltungsfilme mit typischen Knallchargenfiguren. Das gehört alles der Vergangenheit an. Ballon gehört zu diesem positiven Ausreißer, möchte ich es mal nennen, weil Bully Herbig natürlich enorm unter Druck stand. Also wer Bully Herbig kennt, Erfinder der Bully-Parade damals auf Pro7, dann hat er die Traumschiff Surprise, Schuh des Manitou, diese Unterhaltungsfilme, die Millionen Zuschauer ins Kino gelockt haben. Jetzt hat er eine wahre Begebenheit gefilmt. Es geht um eine Familie, die halt flüchtet aus der DDR mit einem Heißluftballon. Man darf erwähnen, dass die erste Flucht scheitert. Und die wahre Geschichte kennen vielleicht einige Hörer von Ihnen auch. Aber was der Bully Herbig oder Michael Bully Herbig halt ganz hervorragend gemacht hat, ist, er hat nicht irgendwelche guten deutschen Schauspieler in Kostüme gesteckt, die Koteletten lang wachsen lassen und dementsprechend auch kein Ausstattungskino gemacht, so nennen wir das, sondern man hat wirklich das Gefühl, man ist A in der Zeit, also alle Settings stimmten, die Schauspieler fühlten sich auch wohl in ihren Rollen, man hat sich auch dran gewöhnt, also es gibt keine Falten, ganz frisch designt von der Kostümbildnerin. Man hat wirklich das Gefühl, ja, die Figuren fühlen sich wohl. Und zum Zweiten auch, es geht nicht um Hollywood. Das heißt, viele Kritiker haben zwar dem Film vorgeworfen, er wäre zu nah an Hollywood, weil es immer auch um die große Emotion geht, die transportiert wird. Aber man fühlt mit der Familie, weil nicht nur Bully stand unter Druck, sondern die Familie im Film stand auch unter Druck. Und das merkt man. Und das fand ich bei dem Film ganz hervorragend, weil man hat wirklich bis zum Schluss das Gefühl, bitte, bitte, bitte versucht es und bitte schafft es.
Wie dann das Ende gut ausgeht, das ist jetzt hier nicht zu verraten, sondern dafür soll man ja 2 Stunden fast reale DDR oder nachempfundene DDR, wie sie wirklich war. Also ich habe das selber erlebt. Die Stasis waren wirklich so. Es war noch ein bisschen unaufgeräumter, die Straßen waren nicht so gut, alles war ein bisschen dreckiger. Aber sonst war das so wie in dem Film und das ist nun wirklich gut rübergebracht und manche Sachen, die aus Ostdeutschland kommen, von Leuten, die jetzt aus der DDR noch gekommen sind, die hätten es nicht so rübergebracht wie Michael Bully Herbig, der ja auch eine gewisse Distanz zu dem Thema hat, aber sich wirklich drum gekümmert hat, dass das auch gut aussieht.
Zumal er auch zum Glück halt sich von diesen Klischees ferngehalten hat. Also nein, diese Stasi-Männer haben nicht alle graue Anzüge an und schlecht sitzende große Hornbrillen, sondern man hat tatsächlich
Thomas das Gefühl, Kretschmann ist als Böse eine Identifikationsfigur.
Absolut.
Mit dem fühlt man mit,
genau.
Selbst wenn er da jetzt seine Misserfolge hat.
Ja.
Aber mit ihm fühlt man mit, weil er ist natürlich auch ein guter Schauspieler, er kann das auch rüberbringen.
Absolut.
Und den Bösen muss man so gut erstmal spielen.
Richtig.
Wo das, glaube ich, nicht ganz so gut gelungen ist, das war jetzt hier Werk ohne Autor.
Oh ja.
Der Film, der leider ins Oscar-Rennen geht. 3 Stunden muss man das durchstehen, von Florian Henkel von Donnersmarck mit Sebastian Koch und anderen. Ich habe gedacht, oh weia.
Ja.
Also den hätte man auch um 1 Stunde kürzen können oder alle möglichen Sachen da rauslassen können. Und immer auf irgendeinen Höhepunkt zu wird da die Regie geführt, wo dann Bully Herbig auch einmal die Ruhe gibt.
Das ist so schade. Also man hat das wirklich das Gefühl, alle europäischen Regisseure, die mal in Hollywood arbeiten durften, wie jetzt Florian Henkel von Donnersmarck, man darf es nicht verkennen, einen fantastischen Film gemacht hat mit Das Leben der Anderen. Jetzt in Hollywood Tourist mit Johnny Depp und Angelina Jolie drehen durfte, wieder zurückkommt nach Deutschland, nachdem der Film total gefloppt ist und jetzt tatsächlich so seine Hollywood-Expertise mit versucht, auch in Deutschland umzusetzen. Also bei Werk ohne Autor, da gebe ich Ihnen sehr recht, einmal viel zu lang ist, der trotzdem mit Tom Schilling ein hervorragendes hervorragenden Hauptdarsteller hat, aber es geht in jeder Szene um die Emotionen. Das ist typisches Hollywood-Kino. Das heißt, wenn Sie immer eine bestimmte Szene haben, die mündet in einer Emotion, schlecht oder gut, Freude oder Trauer, und das ist genau hier der Fall. Das heißt, es ist ein Bilderbuch-Kino. Also es geht um das Leben entfernt von Gerhard Richter, von dem Maler, der hier aber anders heißt, weil er von Gerhard Richter die Rechte nicht bekommen hat. Und Tom Schilling lebt sich also auch durch ein bestimmtes, sehr bewegendes Leben. Das darf man nicht vergessen.
Ja, also an Tom Schilling liegt es nicht, aber trotzdem wird der Film keinen Auslands-Oscar bekommen, vielleicht noch nicht mal unter die Top 5 bekommen.
Das glaube ich auch.
Weil da einfach zu viel reingepackt ist und weniger wäre mehr gewesen. Und da wirklich alles muss gesagt werden, alles muss gezeigt werden, alles muss irgendwie umgesetzt werden. Wenn zum Beispiel in 2 Stunden, wo der Michael Bulli Herbig damit auskommt, der lässt auch Sachen weg, der konzentriert sich auf das Wesentliche, der gibt dem Zuschauer auch mal Raum zum Luft holen, und das ist was ganz anderes, wenn man da aus dem Kino rauskommt, sondern man kommt völlig fertig aus Werk ohne Autor raus und denkt sich, puh, jetzt brauche ich erstmal einen Kaffee und vielleicht noch was dazu, damit ich das erstmal jetzt verkraften kann. Aber reden wir nicht nur über die beiden Filme, sondern zurzeit läuft auch eine deutsche Fassung von einem ursprünglich französischen Film, nämlich Der Vorname von Sönke Wortmann. Und das ist ja jetzt auch etwas, wo ich mich nicht wundere, warum der jetzt in Münster und anderswo in Deutschland so erfolgreich ist.
Ich wundere mich auch nicht, weil der Film aus 2012 basiert auf einem französischen Theaterstück tatsächlich. Wenn man französische Filme mag, so wie ich auch, dann weiß man, dass diese sehr dialoglastig sind, aber durchaus einen großen Unterhaltungswert haben. Hier hat man die Geschichte ein bisschen umgebaut. Es geht um 4 Protagonisten, die abends zusammenkommen, um einen titelgebenden Vornamen zu streiten, der, so viel davon verraten, am Anfang Adolf ist. Und das geht natürlich überhaupt nicht, dass man sich in Deutschland in einem gehobenen Bildungsbürgertum, so viel darf man auch verraten, in Bonn, sich um Adolf streitet, speziell wenn man sein Kind Adolf nennen möchte. Und was dieser Film ganz hervorragend schafft, ist einfach, dass wir nun mal in Deutschland fantastische Schauspieler haben. Christoph Maria Herbst spielt hier einen Literaturprofessor mit allem Werf und allem Engagement, die halt so eine Rolle verlangt auch, und die füllt er auch in Gänze. Und ihm gegenüber sitzt dann Florian David Fitz als Immobilienmakler. Neureich, nicht so gebildet, und die beiden duellieren sich. Und das ist fantastisches Kino, was wir da erleben, weil man hat mit den beiden Schauspielern es geschafft, es so unterhaltsam, diesen Streit um diesen Vornamen, so unterhaltsam zu platzieren, dass sich die beiden Antagonisten, Protagonisten auf Augenhöhe bewegen. Und das ist wirklich ganz hervorragend. Von mir auch eine Empfehlung für den Film, obwohl ich kein großer Sönke Wortmann-Fan bin, aber auf ein per se schon tolles Theaterstück, das in Frankreich mit großem Erfolg verfilmt wurde, nach Deutschland zu holen, ist schwierig, weil es hier aber um Adolf, den typischen deutschen Vornamen Adolf, geht und der auch mit natürlich den aktuellen politischen Bezug hat, mit AfD und Co. Das schafft, da einen Unterhaltungswert zu evozieren. Das ist ganz fantastisches Kino.
Dann brauche ich dazu auch nicht mehr zu sagen, weil hier ja jetzt schon alles erklärt wurde. Jetzt auch noch zum Geschichtskino. Da ist jetzt auch schon mit weniger Vorstellung, aber war jetzt auch im September im Kino, nämlich Mackie Messer.
Ja.
Über diese Brecht-Oper und dann auch, wo man so ein bisschen denkt, ja hier, das ist so ein Gegenstück zu Babylon Berlin, was ja gleichzeitig im Fernsehen lief.
Ja.
Wo dann Berlin nicht ganz so aufgeräumt und sowas war, sondern wirklich dann dreckig war und dann alle Charaktere auch nicht so ganz sauber waren.
Ja.
Und dann hier ja auch bei Mackie Messer mit so vielen Unterhaltungselementen ja auch dann diese Widersprüche der ganzen Zeit damals gezeigt wurden, wo doch eigentlich Mackie Messer, das war ja noch vor der Wirtschaftskrise, vor der Börsenkrise und trotzdem schon so auf den Punkt gebracht, und dass man trotzdem das versucht hat, also so umzusetzen, dass es auch noch in die heutige Zeit passt, dass man denkt, oh wow, das könnte ja einen Bezug zu heute haben.
Ja, und das ist das Problem gewesen an dem Film. Also ich glaube, der hat mittlerweile keine 1 Million Zuschauer in Deutschland. Ist ein ziemlicher Flop, muss man sagen. Ich habe mich da sehr drauf gefreut, weil ich Lars Eidinger sehr mag als Hauptdarsteller, der den Bertolt Brecht spielt. Und die versuchen, was ins Kino zu bringen, ein bestimmtes Stück. Es geht im Prinzip so ein bisschen so um so Making-of eine Thematik. Der Film war tatsächlich durchschnittlich, weil man hat sich schlichtweg verhoben an dem ganzen Sujet.
Ja, die wollten alle zu viel. Also der Regisseur wollte zu viel, der Autor wollte zu viel, die Darsteller wollten zu viel überhaupt. Man hat da ja an nichts gespart, also an Optik und Verkleidung und dies und das. Also da konnte einer ja mal richtig Geld ausgeben.
Die Ausstattung ist super.
Und die Kulissen und das alles. Also das war richtig, also das kannte man ja sonst nicht im deutschen Film. Ja. Da hat man wirklich an nichts gespart.
Ja.
Und und dann trotzdem so ein bisschen unbefriedigendes Ergebnis, dass man sagen muss, also da ist man dann einmal drin gewesen und da freut man sich dann auf die Fernsehfassung, weil man das dann nicht nochmal im Kino sehen muss.
Ja, das ist so ein manchmal...
So ein Hybrid.
Genau, manchmal verleitet ein bestimmtes Sujet hin, also den Zeigefinger zu heben. Und das ist, wir sind ein Land der Dichter und Denker nun mal. Und wenn man um Bertolt Brecht einen Film kreiert sozusagen, möchte man ihm gerecht werden, aber hat hohe Ansprüche. Dieser Film hat alles das falsch gemacht, was beispielsweise Wackersdorf, diese wunderbare politische Verfilmung über die Aufbereitungsanlage damals in Oberbayern, war das glaube ich, ne?
Ja.
Halt richtig gemacht hat. Weil das ist von Oliver Haffner, Wackersdorf, ein Film gewesen, der wirklich wärmstens von mir empfohlen wird, weil es da nicht um diesen moralischen Zeigefinger geht, weil es da nicht um typisch
Schwarz-Weiß geht. Da wurde ja nur gezeigt, wie der Landrat dann da auch gegen alles und sonst was angekämpft hat.
Genau.
Und dann bestimmte Gesetze, die jetzt eigentlich nicht mehr in Kraft treten müssen, noch immer in Kraft sind.
Richtig.
Obwohl es Wackersdorf seit 30 Jahren nicht mehr gibt.
Ohne die Figuren der Lächerlichkeit preiszugeben. Und darum geht es ja manchmal auch. Ne? Wenn man tatsächlich auch sieht, nee, das ist die Figur, die passt nicht, also ist die schwarz und die Guten sind die Weißen. Das heißt, wenn Schwarz-Weiß gegeneinander gespielt wird, das ist oftmals lächerlich.
Weniger kann da auch manchmal mehr sein. Genauso. Jetzt hier gab es jetzt noch aus Österreich einen Film, Der Trafikant, der läuft jetzt hier im Schlosstheater. Und da merkt man wirklich, das ist eine Literaturverfilmung, natürlich mit dem österreichischen Schmäh.
Ja.
Aber da fragt man sich dann wirklich, wäre es nicht ein besserer Fernsehfilm gewesen?
Einmal das und zum Zweiten hat auch der Regisseur den großen Fehler gemacht, dass er zu viel aus dem Buch. Ich habe das Buch leider nicht gelesen, aber das muss ein toller Roman sein. Ich werde mir den, glaube ich, mal zu Gemüte führen, die aber sehr zu nah am Buch war und dem Buch gerecht werden sollte. Und es geht um eine Begegnung mit Sigmund Freud, einem der größten Psychoanalytiker.
In Österreich, also vor dem Einmarsch der deutschen Nazis in Österreich in Wien, und danach.
Ja, in Wien.
Und dass dann noch Sigmund Freud kurz vor knapp dann die Flucht doch noch nach London schafft.
Genau.
Was er ja geschafft hat. Aber trotzdem ist es alles zu Papieren und es war alles ganz schön bebildert, aber da denkt man sich auch, ja, ist ein schöner Fernsehfilm bei Arte oder auch in irgendeinem dritten Programm oder bei Dreisat, aber jetzt nichts Weltbewegendes, dass man jetzt sagen muss, dafür muss man jetzt nochmal im Schlosstheater rein.
Nee, weil der Film hätte tatsächlich mehr erreichen können, wenn man bestimmte Sachen einfach weggelassen hätte. Dazu haben ja die Regisseure auch manchmal den Mut, das zu tun. Man hätte dem Film auch eine ganz andere Farbe geben können vielleicht.
Und hätte er sich mal an Bully Herbig ein Beispiel genommen mit Ballon, da ist dann auch nur das Wesentliche. Jetzt reden wir nochmal über einen Film, der ist jetzt schon ein bisschen her, der war jetzt aber sehr auf die Teenager zugeschnitten, nämlich Das schönste Mädchen der Welt.
Mhm.
Wie war denn das?
Ach ja, das ist überraschend unterhaltsam, muss ich gestehen, weil es geht so ein bisschen um eine Cyrano von Bergerac-Geschichte.
Für junge Leute, dass sie verstehen, die jetzt nicht Gérard Depardieu gesehen haben, da vor 30 Jahren.
Um einen sehr, sehr talentierten Schriftsteller, der äußerlich nicht ganz so attraktiv ist und tatsächlich aber auch
die
über sein Talent, halt es schafft, die Herzen zu gewinnen. Das auf eine deutsche Fuck you Goethe-Schule so ein bisschen runterzubrechen, halt, oder ins jugendliche Milieu zu transzendieren, fand ich eine ganz hervorragende Geschichte, weil, wie gesagt, es auch wieder hier gelungen ist, nicht den moralischen Zeigefinger zu heben, keine Klischees zu verwenden, sondern ehrliche Figuren. Und darum hat der Film funktioniert.
Wunderbar. In seiner Altersklasse hat der wunderbar funktioniert, nämlich während ich da vielleicht in was anderes gegangen bin, also die ganzen jungen Leute unter 30, ich sage extra unter 30, unter 25, die sind da gruppenweise da reingegangen und haben den wahrscheinlich gefeiert, weil da auch ein Song von Lea dann auch noch dabei war, der dann auch noch in den Charts gelandet ist.
Ja.
Und da wir gerade von den Charts reden, vor 40 Jahren in den Charts, in den 80er Jahren, waren ganz groß Daryl Hall und John Oates. Und die singen jetzt, was man im Kino auch so ein bisschen tun kann, nämlich You Make My Dreams. Heute Abend bei Mormartin, Christian Gerz. Kinokritiken, seine Einlassungen, Auslassungen als Filmexperte bei mehrtexte.de. Schriftlich kriegt man das auch noch jede Woche, wenn man es wirklich lesen will, unter dem Pseudonym Cirque in Jeder Na Dann. Empfehlungen bitte folgen. Wo der Daumen runter geht, bitte auch folgen.
Vielen Dank.
Und wir reden jetzt über das Weihnachtsprogramm. Wir haben jetzt schon den ersten Advent bald und die Zeiten sind ja auch jetzt, dass abends früher dunkel wird und der Sommer jetzt wirklich vorbei ist und man jetzt auch wieder ins Kino gehen kann. Und es kommt ja einiges, außer Wir haben ein Star Wars freies Weihnachten. Was bedeutet das?
Das bedeutet, dass wir andere Filme zu sehen bekommen, die den Amerikanern oder dem Hollywood so wichtig waren, dass die tatsächlich Star Wars dafür verdrängen konnten. Also auch übrigens James Bond, der auch ungefähr schon mal ganz früh für diesen Zeitraum angedacht war, aber durch halt Regisseurverschiebungen auch das jetzt ein bisschen sich verzögert.
Den werden wir erst im Februar 2020, ich sage extra nicht Februar 2019,
genau.
Das wäre nächstes Jahr, sondern ja. Übernächstes Jahr, Februar 2020.
Richtig.
Dann ist erst 007, dann ist auch vorher schon Star Wars und Ähnliches gewesen.
Ja.
Und dass man dann im Februar sich in Ruhe dem 007-Abenteuer widmen kann.
Aber in diesem Jahr werden wir große Freude hoffentlich mit Mary Poppins bekommen. Oder vielmehr Mary Poppins Rückkehr.
Am 20. Dezember, also rechtzeitig vor Weihnachten, startet der.
Genau.
Dass man also an Heiligabend oder danach dann da schön reingehen kann mit der ganzen Familie. Und das wird ja so ein keimfreie Disney-Unterhaltung sein, dass da niemand also unzufrieden rausgehen wird.
Ich bin sehr gespannt, ob das auch tatsächlich in Europa, vielmehr auch in Deutschland funktioniert, weil es nicht unbedingt ein ganz typischer deutscher oder europäischer Stoff ist. Aber der Trailer verspricht schon einiges, muss ich sagen. Und ich bin sehr gespannt darauf, wenn halt das mit so viel Vorschusslorbeeren tatsächlich jetzt in die Kinos kommt. Ich freue mich drauf.
Ich weiß gar nicht mehr, warum wir das ganze Zeug aufgehoben haben.
Erinnerst du dich nicht an den Drachen? Den haben wir so gern steigen lassen mit Mutter und Vater.
Diese Zeiten sind längst vorbei.
Das ist doch unmöglich.
Mein Drachen hat sich in einem Kindermädchen verheddert.
Mary.
Poppins, du bist wieder da.
Deswegen musste ja auch der Nussknacker und die Vier Reiche musste ja auch um 2 Monate vorgezogen werden,
ja.
Damit der Film schon durch ist und dann Mary Poppins freie Bahn hat. Denn beim Nussknacker und die Vier Reiche kam es mir so vor, also ein Film mit Keira Knightley und Helen Mirren und anderen, dass das so ein bisschen ist, wie das von The Beauty and the Beast noch ein bisschen die Kulissen aufgetragen wurden und ähnliche Sachen alle. Und die Geschichte nicht so ganz rund ist. Also aus Beauty and the Beast bin ich sehr zufrieden rausgegangen, aber hier bin ich ein bisschen unzufrieden rausgegangen, weil ich dachte, wie gesagt, was ich vorhin gesagt habe, dass das jetzt also so ein Nachklatscher da in dieser Richtung ist und man dann sagt, okay, den ziehen wir jetzt doch eben durch und dann Mary Poppins ist dann wieder richtig gut. Und vielleicht ist das dann jetzt auch eine Sache, die man schnell geguckt und schnell vergessen hat.
Das ist interessant, dass Sie das sagen, weil ich bin ganz komplett anderer Meinung, mal wieder.
Bitte, dafür sind wir hier.
Gerne.
Bitte Ihre andere Meinung.
Und ich fand die Schön und das Beast, Beauty and the Beast, tatsächlich nicht so sehenswert. Ich fand ihn so mittelmäßig gelungen tatsächlich. Das war mir alles einfach zu viel und zu bunt und zu wenig Original. Vielleicht, weil ich das Original auch sehr mag, die Zeichentrickvorlage. Hier, ich liebe einfach die Musik. Tchaikovsky, Nussknacker Suite, hervorragend gemacht. Natürlich ein bisschen aufgeblasen, wie das halt oft bei Hollywood der Fall ist.
Ein bisschen kitschig gehört auch dazu.
Bisschen kitschig, genau. Man sieht aber wieder, es ist ein, das ist das Kinojahr der starken Frauen. So, und es geht auch hier um eine Figur, die in ein anderes Reich, so viel davon verraten, halt entschwindet sozusagen und da so ihre Frau stehen muss. Tolle Schauspielerin auch, mit einer tollen Figur, sehr, sehr vielen schönen Nebenfiguren, mit einer natürlich fantastischen Ausstattung, aber die Musik stimmt ja auch total und das ist alles sehr, sehr schön anzuschauen. Also neben den starken Frauen ist das mit einer der stärkeren und man sollte sich diesen Film tatsächlich anschauen, weil ich finde den ganz hervorragend.
Also mir kam es so ein bisschen wie so ein Schaumbad des Kitsches vor und wie gesagt, also mit aufgetragenen Kulissen, aber dafür sind wir ja auch hier, dass wir verschiedener Meinung sind.
Genau.
Jetzt ist ja auch so, weil ja kein Star Wars kommt, bringt aber DC Comics dieses Jahr den Aquaman.
Oh ja.
Was haben wir denn da zu erwarten? Wie schlimm wird das denn, weil wir ja jetzt mit DC Comics in letzter Zeit nicht ganz so gute Erfahrungen haben. Ausnahme Wonder Woman, das ist ein Sonderfall, aber sonst waren eigentlich Superman mit Ben Affleck und sonstige Sachen, wo man dachte, wow, also hast du mal gesehen, hast aber auch schnell wieder vergessen und verdrängt und es kam eigentlich Wichtigeres und Besseres danach.
Ja, das scheint wirklich, dass die Verantwortlichen von DC, diesem Film-Universe, so ein bisschen ein falsches Händchen haben. Vielleicht liegt es an dem falschen Regisseur, weil Man of Steel, Zack Snyder, hat mir auch nicht so super gefallen, sich so anschaut, da scheint irgendwie einiges schief zu laufen. Ich befürchte leider auch, dass es bei Aquaman jetzt der Fall sein wird, weil man den Jason Momoa, heißt der Hauptdarsteller, den kennt man auch, hat jetzt schauspielerisch nicht ganz so viel zu bieten, außer seine große Statur. Mal gucken, wie er jetzt Atlantis aufdeckt und tatsächlich jetzt ins Wasser entschwindet. Ich muss sagen, ich befürchte da auch einiges.
Und und eine Woche vorher, also der beginnt auch am 20. Dezember, rechtzeitig vor Weihnachten, eine Woche vorher, am 13. Dezember, beginnt Peter Jacksons Mortal Engines.
Oh ja.
Und das ist ja wieder was ganz anderes, weil ja Peter Jackson jetzt kein Hiwi ist, der mal irgendwas hinschmeißt, sondern sich sehr genau überlegt und auch sehr genau seine Filme durchstrukturiert. Und man merkt auch wieder, die haben so ein klares Bild wie jetzt die Hobbits,
ja,
dass man denkt, also man ist ja fast dabei, man möchte ja fast mit ins Bild springen und da mitmachen,
ja,
weil man so nah dran ist. Und da scheint, glaube ich, dann das andere Ende der Qualität zu sein, nämlich das obere Ende der Qualität.
Ja, ich weiß es nicht. Ich werde auch vorsichtig, weil Peter Jackson jetzt zum ersten Mal wieder was Eigenes verfilmt. Also zu einem unbekannten Drehbuch. Also er hat vorher Herr der Ringe, klar, Tolkien, King Kong,
die
gute
Hobbits.
Vorlage, die Hobbits auch klar. Ne? Alles gute Vorlagen, die man halt in passende Bilder setzen. Das kann halt Peter Jackson ganz hervorragend. Wer ihn vielleicht noch von Heavenly Creatures damals halt von den ersten Anfängen kennt, weiß, dass er auch unique Stoffe umsetzen kann. Aber in diesem Fall der Trailer, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe ihn nicht verstanden. So, da große Maschinen rasen irgendwie durch eine Landschaft und sind unterwegs. Und die Maschinen sind dann Städte. Ich bin ein bisschen skeptisch, muss ich sagen.
Da möchte ich mal so argumentieren. Manchmal ist ja so, der Trailer ist super, man freut sich auf den Film, der Film ist dann nicht so gut. Lieber ist mir der Trailer zu schwierig oder irgendwas, dass ich denke, was kriege ich da? Und dann, dass man denkt, also vielleicht hat es der Trailer nicht hingekriegt, aber der Film kriegt es dann hin, dass dann die Erzählung auch stimmt und auch sonstiges. Und ich glaube nicht, dass jetzt hier der Peter Jackson irgend so einen Film hinschlampt, sondern das wird schon eine gewisse Qualität haben. Und der hat es ja auch schon mehrmals bewiesen, dass er sein Handwerk versteht und dass der Betrieb da in Neuseeland läuft. Und das werden wir dann ja sehen. Also das ist jetzt hier unsere Vorhersage. Und wir können ja vielleicht im Januar so oder so dann darüber reden, wie es denn ausgegangen ist.
Sehr gerne.
Dann haben wir noch zwei Animationsfilme, nämlich Der Grinch und Spider-Man.
Ja.
Einmal der Grinch-Animationsfilm, da kann ich mich doch dran erinnern, vor ein paar Jahren, da war jetzt noch Jim Carrey in einer Nicht-Animationsfassung, der in Amerika riesig abgeräumt hat. Und ich glaube, die Amerikaner und die angloamerikanische Welt hat genauso wie zu Mary Poppins ein ganz anderes Verhältnis zum Grinch, wie unser einer in Germanien und sonst wo in der Welt, die da vielleicht nicht so einen Bezug zu haben.
Ja, fällt Ihnen ein Schauspieler ein, der Grimassen besser schneiden kann als Jim Carrey? Also mir fällt da keiner ein und deshalb hat der Film super funktioniert.
Ja, das war damals vor 20 Jahren, jetzt eine Animationsfassung, genauso jetzt hier Spider-Man.
Ja.
Und dann auch noch eine Sache, die darf man jetzt schon vorher verraten, also der diesjährige Spider-Man im Animationsfilm ist nicht weiß, sondern schwarz.
Genau.
Und das ist vielleicht jetzt auch, weil man jetzt an ein diverseres Publikum das Ganze auch adressiert und das ist vielleicht das Besondere, ob der Film jetzt die Qualitäten hat, das wird man dann auch sehen.
Meine Befürchtung ist, dass das genauso floppen wird wie die Star Wars Animationsserie, die es ja auch mal gab in dem Fernsehen oder auch im Kino. Das wird nicht funktionieren, glaube ich nicht.
Dann kommen noch im Januar eine Robin Hood Neuverfilmung. Wir hatten jetzt in den 90er Jahren mit Kevin Costner eine Verfilmung. Da war auch ein Song von Bryan Adams dabei. Der war so und so viele Wochen Nummer 1 und dann der hat fast den Film mitverkauft und dann noch in Nullerjahren Russell Crowe in einem Ridley Scott Robin Hood Film. Wie wird denn dieser Film in den 10er Jahren werden?
Ja, also wir erleben in diesem Herbst, Winter nach den starken Frauenfiguren und den tollen, hoffentlich tollen Märchenverfilmungen auch wieder mal so eine Rückkehr zu den Basisstoffen, komplett entpflückt so von Emotionen und großem Kitsch und Tütü. Ich denke mal, dass es dieses Mal genauso in die Richtung gehen wird, real, nachvollziehbar, authentisch, wie halt man so ein Märchen authentisch verfilmen kann, aber auch sehr nüchtern und mit aller gebotenen Vorsicht. Ich kann mir vorstellen, dass es gut funktionieren wird, weil Jamie Foxx spielt beispielsweise halt den Sheriff von Nottingham. Der stimmt gar nicht, den Begleiter
dem Helfer von Robin Hood,
genau.
Nein, der Bösewicht spielt dann ein anderer, der muss dann auch richtig böse sein und das kann Jamie Foxx so nicht. Richtig. Und jetzt müssen wir noch, wir reden ja über das Weihnachtsprogramm, auf eine deutsche Verfilmung nämlich hinweisen, wo der Trailer auch ziemlich originell ist, nämlich zu Der Junge muss an die frische Luft, das Biopic über Harpe Kerkeling ohne Harpe Kerkeling, aber allein schon diese sympathische Ansprache, die hat glaube ich schon sehr viele Leute neugierig gemacht, wie denn der Harpe Kerkeling da abschneidet. Also jetzt, den er nicht selber spielt, aber wo er dann sein Leben da so ein bisschen spielt.
Ja, ich muss gestehen, dass ich A, großer Harpe Kerkeling-Fan bin, weil ich tatsächlich auch einer der wenigen war, seine Jakobsweg-Verfilmung ganz gut fand, von dem hervorragenden David Striesow gespielt. Da hat sich Harpe Kerkeling gedacht, so Mensch, wenn das so toll ist, wenn meine eigenen Gedanken so viel Unterhaltungswert haben, erzähle ich doch mal einen Schwank aus meiner Jugend. Das Buch habe ich auch gelesen, das war okay, aber jetzt nicht wirklich berauschend. Ich habe deshalb von dem Film, habe ich auch ein bisschen Befürchtung, dass es ähnlich auf die Dauer wenig unterhaltsam sein wird, obwohl es hier um die Anfänge von Harpe Kerkeling geht, der von diesem, wie gesagt, hervorragenden kleinen jungen Darsteller verkörpert wird. Wenn man da so die ersten Sachen geguckt hat, wie er sich dann halt vor die Oma positioniert und da seine Sketche aufführt, kann das durchaus vielleicht funktionieren, aber mal gucken.
Nach so viel Text über deutschen Film brauchen wir jetzt unbedingt Entspannung bei Capital Letters von Hayley Steinfeld. Zu Gast war heute Abend bei More Martin Christian Gerz. Er veröffentlicht Kinoberichte bei mehrtexte.de und ist jede Woche in der Münsterschen Na Dann zu lesen. Da kann man schwarz auf weiß dann etwas über Kinofilme erfahren, die man sehen sollte oder nicht sehen sollte.
Ja, vielen, vielen Dank, More Martin, für die Einladung. Ich unterhalte mich immer gerne mit Ihnen über Filme. Freue mich auf unsere nächste Sendung, die hoffentlich im Januar stattfinden wird, wo wir das ganze Jahr Revue passieren lassen können. In diesem Sinne allen einen schönen Kinobesuch.
Und eine schöne Weihnachtszeit. Schönen Advent und eine schöne Weihnachtszeit begleitet euch nun die unbekannte britische Band Queen mit einem ihrer besten Hits, nämlich Brighton Rock.